Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Und auch heute habe ich wieder einen sehr, sehr spannenden Interviewgast. Mein Interviewgast ist Emanuel Rudasch und er stellt heute ein besonderes Projekt vor. Wir reden über ein besonderes Projekt, nämlich über Anima. Und ja, der eine oder andere kann mit dem Namen Anima denn schon was anfangen. Es ist der Garten von André Heller in der Nähe von Marrakesch. Und genau darüber sprechen wir heute. Wir sprechen über die digitale Welt. Wir sprechen, wie funktioniert internationales Marketing? Nämlich auch das ist sehr, sehr interessant. Und es ist nicht die erste Station, bei Weitem nicht die erste Station von Emanuel Rudasch, denn Emanuel Rudasch war zuvor in einem internationalen Medienkonzern, Musikkonzern unterwegs, war dort und da im internationalen Marketing in anderen Ländern und er ist jetzt seit einigen Jahren in Marrakesch beziehungsweise pendelt zwischen Wien und Marrakesch hin und her und genau darüber sprechen wir auch heute. Herzlich willkommen, Emanuel.
Hallo Harald, danke für die Einladung.
Emanuel, wir sind jetzt hier mal in einem Podcast und jetzt musst du quasi uns blinden, denn einmal erklären, was ist Anima, beziehungsweise uns Anima mal ein bisschen beschreiben.
Sehr gerne. Prinzipiell ist Anima ein wundervolles, fantastisches Gartenprojekt von André Heller, wie du schon gesagt hast. André Heller hat darin in circa 30 Autominuten von Marrakesch mit Blick auf den Atlas etwas Fantastisches realisiert. Eine Kombination aus Kunst, Natur, Garten, keine klassische Tourismusattraktion, durch die man sich durchschiebt, sondern ein Ort zum Entdecken, zum Staunen. Wir sind kein Museum, wir sind einfach ein Garten, durch den man geht und wo man Werke von Picasso oder Keith Haring oder Rodin oder auch marokkanischen Künstlern einfach verwoben und zum eigenen Entdecken zwischen Hunderten verschiedenen Pflanzen, Bäumen, Kakteen, Bambus findet. Das heißt, ein sehr sinnliches Erlebnis, wo man einfach ja durchgeht, staunt und sich entspannt mal hinsetzen lässt und hinsetzen kann und die Seele baumeln lässt. Das ist Anima.
Für wen hat das eigentlich André Heller erschaffen? Hat er das vielleicht einmal primär für sich selber geschaffen? Wollte er daraus immer schon ein touristisches Projekt machen? Wollte er daraus ein kommerzielles Projekt machen? Was waren so seine Beweggründe? Du wirst die sicherlich wissen.
Ja, die Wahrheit ist irgendwo auch alles, oder? André Heller ist in den frühen 70er Jahren zum ersten Mal nach Marrakesch gekommen und hat sich sofort in Marokko, in das ganze Land verliebt, hat das Land bereist und ist im Herzen auch nicht mehr davon weggekommen. Und hat erst Jahrzehnte später, nachdem er auch dort und auf der ganzen Welt, ich glaube, die Projekte sind ja bekannt, vieles realisiert hat, hat er dann in den 2000er Jahren diese verlassene, nicht mehr funktionale Rosenfarm entdeckt, mit einem unfassbaren Atlasblick. Und das war für ihn der richtige Ort, nachdem er schon sehr lange gesucht hat. Das heißt, da ist eine unfassbare Sehnsucht schon da gewesen, dieses Projekt zu realisieren. Und das ist auch kein abgeschlossenes Projekt. Es ist natürlich ein Projekt, das an lokale Besucher, an internationale Besucher gerichtet ist. Natürlich ist es ein Projekt, das einen kommerziellen Charakter hat, aber es ist auch sicherlich die Sammlung von vielen von André Hellers Erfahrungen in einen Garten inkorporiert.
Wie groß ist Anima? Wie kann man das beschreiben von der Größe her? Mit was ist es ungefähr vergleichbar, so, damit unsere Hörer ein bisschen eine Relation denn dazu haben?
Ja, gut 3,5 Hektar sind reiner Garten, der so zugänglich ist. Und dort gibt es auch Museumsräume, ein Café mit einer Dachterrasse, mit einem fantastischen Blick. Also doch eine große Fläche an botanischen und von Menschenhand gemachten Wundern, die man dann entdecken kann. Also man muss sich das wirklich einfach vorstellen wie einen riesengroßen, märchenhaften Prunkgarten.
Das Ganze ist 2016 eröffnet worden. Du bist, glaube ich, 2018 dazu gestoßen.
Stimmt.
Wie kamst du dazu?
Wie du eingangs erwähnt hast, war ich im Konzern Wesen, war ich tätig, war Marketingleiter bei einem Konzern, habe danach beschlossen mit meiner Frau, dass ich eine strukturelle Änderung möchte, bin mit ihr nach Paris gegangen und habe mich als Berater selbstständig gemacht, habe dann europäische Kulturbetriebe beraten. Und so kam es dazu, dass André Heller gemeint hat, gerade im Digital-Marketing-Bereich würde sich von mir ein Konzept wünschen. Und ich bin dann hingeflogen, war begeistert von Anima. Das ist so ein erster Moment des Staunens gewesen, an den ich mich bis heute erinnere. Und habe dann eben ein umfassendes und detailliertes Marketing, aber auch Erlebnis Konzept verfasst. Und noch kaum hatte ich es abgeschickt, war es so, dass der damalige Geschäftsführer beschlossen hat, aufzuhören. Und auf einmal stand ich da, eigentlich fest entschlossen, nicht mehr in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Begeistert irgendwie, solche Erlebnisse zu haben, wie einmal in Anima zu stehen und am nächsten Tag in Paris und wieder woanders. Ja, auf jeden Fall war mein Konzept da, aber kein Geschäftsführer. Und da war der Weg relativ kurz, mich zu fragen, ob ich nicht das, was ich eigentlich formuliert hätte, auch umsetzen möchte. Und dann gab es eine Reihe von Gesprächen und ich konnte mich dem Zauber nicht entziehen. So ging mein Weg nach Anima.
Jetzt ist klarerweise André Heller in Österreich sehr, sehr bekannt über viele Jahrzehnte. Ich glaube auch in Deutschland sehr bekannt, mitunter auch noch in der Schweiz. Aber wie groß ist die Strahlkraft von André Heller quasi international? Oder woher kommen jetzt einmal die Gäste von Anima eigentlich?
Also das stimmt auf jeden Fall, was du sagst. Das heißt, die Strahlkraft vor allem im deutschsprachigen Raum von André Heller ist enorm. Und dementsprechend waren am Anfang natürlich eine überbordende Anzahl an Besuchern, die wir bei uns im Garten hatten, auch aus der Region, weil die natürlich gesagt haben, nicht zuletzt eben aufgrund von Fernsehdokus, die immer wieder laufen über den Garten oder den Pressemeldungen, sie wollen André Hellers Garten sehen. Heute, 6 Jahre fast nach Eröffnung, ist das Bild ein viel diversifizierteres. Das heißt, wir haben mittlerweile ist die größte Besuchergruppe, die wir haben, tatsächlich lokal, sind Marokkaner oder Residents, Menschen, die in Marokko wohnen allgemein. Sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass die letzten beiden Jahre ja de facto Tourismus in dieser Form verunmöglicht haben. Das heißt, die Pandemie hat natürlich einen Effekt. Sogar das Land war zeitweise einfach geschlossen. Also eine Einreise war auch gar nicht möglich. Dementsprechend haben wir jetzt einen großen Fokus auf die Locals gelegt, die Marokkanerinnen und Marokkaner oder die dort wohnen. Und so ergibt sich bei uns ein sehr breit gefächertes Besucherbild. Viele Locals, viele Menschen aus deutschsprachigen Raum, viele Menschen aus Großbritannien, wo es ja eine regelrechte Gartenkultur gibt. Also da wird das ja sehr wertgeschätzt, auch als im Zuge von Bildungsreisen. Viele Menschen aus Spanien, Portugal, ja, Amerikaner. Also es wird dann auch sehr, sehr breit. Ja. Wir sind letztlich, und das sage ich auch mit Stolz, mittlerweile in vielen Publikationen als einer der schönsten Gärten der Welt gelistet. Und das zieht natürlich Gartenliebhaber und Liebhaberinnen aus der ganzen Welt auch an.
Jetzt hast du 2018 quasi mit deinem Marketingkonzept die Bewerbung, wenn man so sagen will, abgegeben. Aber was waren denn so die wesentlichen Punkte, die in diesem Marketingkonzept drinnen gestanden sind?
Ach, das wäre jetzt sehr umfassend, oder? Das würde viel Zeit einnehmen. Aber ich glaube, was sehr wichtig war, ist die Vorarbeit, die auch meine Vorgänger in dieser Position hatten, waren virtuos in traditionellen Marketingfragen. Das heißt, klassische Akquise von Vertriebspartnern im deutschsprachigen Raum, das ist so Messen und dergleichen, das war ganz stark. Was für mich ganz klar gefehlt hat, waren diversifizierte Strategien auf einem digitalen Bereich, für die Locals vor allem. Da muss ich kurz sagen, Marokko hat ein sehr junges, also eine sehr junge Bevölkerung mit einer beeindruckend hohen Dichte an Handynutzung, an Breitbandinternet. Marokko ist sehr jung und sehr connected. Das heißt, dafür gab es eigene Strategien. Es gab eigene Strategien für verschiedene Gruppen von internationalen Besuchern. Das heißt, sprechen wir über den Gedanken quasi der Reiseplanung. Da sind wir sehr stark bei SEO, SEM-Geschichten. Denken wir an wenn das geschehen ist, Menschen vor Ort, Last-Minute-Buyers noch zu konvertieren. Denken wir an ganz klassische Basic-Fragen des digitalen Marketings, das heißt Abandoned Card, Retargeting und dergleichen. Also das waren im digitalen Bereich einige der Punkte. Dazu kamen auch einige, ich sag mal, klassischere Zugänge. Was ich aber jetzt klar sagen kann mit heute, Anima ist im Gegensatz zu vielen anderen klassischen Museums- und Tourismus-Destinationen oder Tourismus Orten eine Location oder ein Projekt, das sehr, sehr stark auf digital setzt. De facto null konventionelles POS oder Printmarketing macht. Wir haben ganz, ganz stark auch auf Growth Hacking oder auch Partnerschaften mit Influencern und dergleichen gesetzt, um Steine ins Rollen zu bringen. Das heißt, ja, bei uns ist eine relativ starke Digital-Fokus-Strategie da.
Aber im Wesentlichen verkauft ihr nur das Eintrittsticket, oder? Also ihr verkauft jetzt nicht irgendwie einen Flug, ihr verkauft kein Hotelbett, das verkauft ihr alles nicht. Also wie viel kostet jetzt einmal ein Eintritt?
Oder wenn du ein Tourist bist, dann bist du bei einem Erwachsenenticket, das kostet 120 Dirham, das sind in etwa 12 Euro. Als Kind, das ist ab 12 Jahren bei uns, 12 bis 16 Jahre, zahlst du die Hälfte. Marokkanische Besucherinnen oder halt Locals, Residents zahlen allgemein die Hälfte. Und Kinder unter 11 sind sowieso frei.
Also 12 Euro finde ich ja einmal sehr gering. Wie kann ich mir das vorstellen, dass du mit 12 Euro groß oder wie viel kannst du da in Marketing reingeben? Beziehungsweise wenn du nur das Ticket verkaufst, wie viel gibst du rein, um wirklich auf Auslandsmärkten vielleicht auch präsent zu sein? Wie muss ich mir so diese Teilung vorstellen jetzt mal ein bisschen?
Also zwei Punkte. Das eine nur ganz kurz zur Income-Struktur. Wir sind eigentlich wie ein klassisches Museum. Das heißt, wir haben Eintrittsgeld, Tickets, wir haben Gastronomie und wir haben auch einen Shop. Das heißt, das sind unsere drei Income-Streams. Dazu kommt aber dann, also dazu, das macht man den Kuchen. Das zweite ist halt, um auf die Frage des Aufteilens oder der Allokation zu reden. Wir gehen sehr, sehr fokussiert vor. Und wir gehen sehr fokussiert nach Märkten vor. Wir gehen sehr spitz vor. Also das heißt, wir haben keine breitenfähigen Kampagnen. Wir versuchen ganz stark mit Hooks, mit Aufhängern, zum Beispiel PR-seitig, die mit Kampagnen zu begleiten, das heißt immer wieder zu verstärken. Wir gehen eben nicht breitenfähig raus und haben damit ein sehr, sehr, sehr schlankes und sehr effizientes Budget. Auch hier, wir versuchen durchgehend zu optimieren. Das kommt sicherlich aus der Digitalseite. Das heißt, wir versuchen ausschließlich Maßnahmen zu setzen, deren Effizienz nachvollziehbar ist. Wir versuchen das mit KPIs zu überprüfen. Wenn es nicht läuft, siehe auch wie bei AB-Tests und dergleichen, dann wird optimiert. Das heißt, sehr, sehr, sehr schlank und effizient arbeiten. Das ist letztlich der Punkt. Das heißt, was machen wir? Wir fokussieren uns dann auf Märkte und auf Demografien, die es halt erfordern. Wie du vorher gesagt hast, der deutschsprachige Raum. Im deutschsprachigen Raum haben wir eine ältere Demografie, die für den Namen André Heller, das ist ein Household Name bei denen, funktioniert natürlich anders als bei einer jungen marokkanischen Demografie. Und entsprechend geschichtet und gewichtet werden natürlich auch unsere Budgets.
Macht ihr das alles selbst in-house oder habt ihr da eine Agentur, basiert das in Marokko oder habt ihr da Agenturen in Europa? Wie funktioniert das?
Na, im Grunde machen wir alles in-house. Wir sind ja quasi auch in der hellerschen Welt, haben wir für Content und für Kreation, das ist ja da, weil es ist heller. Ja, das heißt, in Wahrheit haben wir da schon die beste Content Creation, die wir da haben können. Und tatsächlich kümmern wir uns selbst um Ausspielung und Optimierung der Digitalkampagne.
Gibt es da jetzt einen wesentlichen Unterschied zwischen das Denken, Marketing-Denken, sage mal im Norden von Afrika und Österreich oder Europa, deutschsprachiger Raum? Gibt es da Denkunterschiede jetzt einmal, wo du sagst, wo du eingreifen musst, um vielleicht den Locals zu sagen, okay, Europa funktioniert etwas anders?
Definitiv. Ich meine, wie du vorher erwähnt hast, ich war im internationalen Marketing tätig und gerade Marokko ist ein wunderbares Paradebeispiel für Unterschiede im interkulturellen Marketing, im interkulturellen Umgang. Natürlich, in einem Land wie Marokko musst du anders werben, musst du anders kommunizieren und hast auch andere Tools. Ein wunderbares Beispiel ist, ich glaube, ganz klassisch sind so CRM-Initiativen bei vielen Unternehmen, klassische Mailings. Jetzt muss man einfach auch wissen, dass in Marokko bei den meisten Menschen der Status eines Standcomputers oder Laptops eigentlich nie eingetreten ist. Bei uns hat jeder einen Laptop, bei uns hat jeder ein Tablet. In Marokko hat aber jeder ein Handy. Handys sind erschwinglich, Handys sind leistbar. Das heißt, was hast du? Du hast eine massive Kommunikation über Instant Messaging Tools und Social Media, deutlich mehr als über klassische E-Mail-Kanäle, die eigentlich mehr dem Business dastehen. Dann hast du natürlich noch die Sprache. Marokko hat eine Amtssprache und eine Wirtschaftssprache und eine gesprochene Sprache. Das heißt, während zum Beispiel die Amtssprache Arabisch ist, ist die Wirtschaftssprache Französisch. Aber untereinander reden sehr viele Menschen auch lokale Dialekte. Das, was wir so als die Berber bezeichnen, die Marseillen, wie sie eigentlich heißen. Ja. Also wie spricht man das? Das ist natürlich eine konkrete Frage. Ja. Also was nutzt man für effiziente Kommunikation? Wen erreicht man wie? Das sind schon massive Unterschiede. Das heißt, ja, für uns heißt das, wir haben natürlich, auch wenn es mittlerweile auch hier komplett üblich ist, einen kompletten Fokus auf mobil. Wir haben CRM-Initiativen, denen wir aber nicht so eine große Wichtigkeit geben wie keine Ahnung, eben Non-Profit-Sektor oder sowas, wo die Adressdatenbank alles ist. Und man darf nicht vergessen, wir sind noch immer in diesem Land ein neuer Mitstreiter am Markt. Ja? Das heißt, wir müssen hier immer neue Wege finden, um die Wiederholung zu erzeugen und die Wiederholung bei einer normalen, lokalen Bevölkerung zu erzeugen mit Menschen, die bei ihnen Vertrauen genießen. Word of Mouth, Reputation, Reputation Management im Allgemeinen. Das sind bei uns sehr unterschiedliche Sachen. Während es für internationale Besucher sehr wichtig ist, wo wir auf TripAdvisor gelistet sind, weil die Top 3 in TripAdvisor einen massiven Unterschied bedeuten, als wenn du in den Top 40 bist, ganz klar, ist das natürlich für einen lokalen marokkanischen Besucher irrelevant. Der schaut nicht auf TripAdvisor, was er heute am Nachmittag macht. Das heißt, wir haben demografische und natürlich auch kulturelle Unterschiede in der Ansprache.
Was sind so die Haupt-Social-Media-Kanäle jetzt in Marokko, auf denen ihr präsent seid? Ist das Facebook, Instagram, TikTok? Gibt es TikTok dort überhaupt? Spielt das eine Rolle? Wäre vielleicht, denke ich mal, sehr, sehr spannend zu wissen, weil ich glaube, es gibt nicht so viele Unternehmen, die jetzt einmal im Norden von Afrika irgendwie auch aktiv sind. Und ich finde das schon ganz interessant, was es denn dort mitunter so gibt.
Das ist lustig, wenn ich in meine Demografien schaue oder meine Statistiken in den sozialen Medien, dann sehe ich zum Beispiel, dass wir einen kompletten Europa-Überhang haben in Facebook und einen kompletten Marokko-Überhang in Instagram. Das ist zum Beispiel schon relativ klar. Top 1 ist ein klassischer Messenger, das ist WhatsApp. WhatsApp ist Top 1, ganz klar. Ist natürlich etwas, was wir nicht ganz so direkt nutzen können wie andere Kanäle. Da bieten wir die WhatsApp for Business-Lösungen an für Kontaktaufnahme. Das zweite, aber das fällt ja fälschlicherweise, wie das oft genannt unter sozialen Netzwerken und sozialen Medien, ist es aber in der Form natürlich nicht, ist natürlich YouTube. Das heißt hier massive YouTube-Nutzung, bei uns sehr interessant natürlich Pre-Rolls und dergleichen oder Mid-Rolls und andere Formate. Social Media ist Dauernutzung in Marokko. Also die junge Demografie heißt sehr viele Menschen, die andauernd connected sind. Hohe Interaktionsraten. Für mich sehr interessant, kleine Notiz am Rande, ganz andere Interaktionszeiten als bei uns. Viel spätere Interaktionszeiten. Also bei uns, wir haben ja sehr oft diese klassische Bored-at-Work-Situation. Mitarbeiter ist langweilig und er sucht halt einmal ein bisschen sich eine halbe Stunde Sachen auf Facebook raus. Na, in Marokko zum Beispiel hast du massive Steigerungen in Abendstunden in allen Demografien. Ja? Und wenig, null untertags de facto. Ja? Also null. Wie vorher erwähnt, sie sind schon sehr viel connected, vor allem in den jüngeren Demografien, aber es steigt massiv in allen Altersgruppen am Abend an, das zum Beispiel. Das heißt ganz klar, Top-Kanäle weiterhin, Instagram, WhatsApp, bis zum gewissen Grad der Messenger von Facebook. Und dann hört es auch schon wieder ein bisschen auf eigentlich. Also so alternative Kanäle wie Telegram und so weiter sind nicht breit, oder Signal sind alle nicht breit vertreten.
Kurze Unterbrechung und diesmal in eigener Sache. Die letzten Monate und Jahre haben uns gezeigt, wir brauchen im Business neue Lösungen, wir brauchen neue Ideen, wir brauchen frische Ideen. Und genau darum geht's am Fresh Content Kongress am 19. Mai im Kongress Graz. Der Fresh Content Kongress ist eine Veranstaltung, die ich seit 5 Jahren veranstalte. Dabei geht es um die wesentlichsten Themen im Unternehmertum, im Business. Es geht um die Themen Marketing, Sales, Kommunikation und Unternehmertum. Und auch heuer werden am 19. Mai wieder ganz tolle Gäste und Speaker mit dabei sein. Unter anderem Jörg Löhr. Jörg Löhr ist einer der bekanntesten Persönlichkeitstrainer im deutschsprachigen Raum. Oder René Bourbonus, aus meiner Sicht einer der besten Rhetoriktrainer im deutschsprachigen Raum. Mit dabei ist auch Frank Dobheide. Frank Dobheide war über viele, viele Jahre CEO von Grey International, einer der größten Werbeagenturen. Er war Geschäftsführer der Handelsblatt Mediengruppe und hat seit rund einem Jahr über ein Jahr eine eigene Agentur und hat 2021 ein Buch geschrieben. Es ist ein Spiegel-Bestseller geworden. Es nennt sich Gott ist ein Kreativer und kein Controller. Mit dabei ist auch Andreas Spur. Auch er hat schon mehrere Bestseller geschrieben. Sein neuestes Buch nennt sich Business geht heute anders. Und genau darüber wird er am Kongress sprechen. Noch mit dabei ist Christian Lindemann. Christian Lindemann, auch er hat 2021 ein Buch herausgebracht. Es nennt sich Souverän auf den Bühnen des Lebens. Und wenn einer über die Bühnen des Lebens spricht, kann, dann ist es Christian Lindemann, denn Christian Lindemann ist der einzige deutschsprachige Solo-Act bei Cirque du Soleil weltweit. Er wird auch genannt der König der Taschendiebe und in seinen Vorträgen und Workshops zeigt er den Leuten, wie man auf der Bühne des Lebens agiert, denn du selbst stehst jeden Tag auf der Bühne des Lebens. Egal ob vor deinen Mitarbeitern, vor deiner Familie, vor deinen Kindern, in allen Gesprächen gilt es darum, einfach souverän zu agieren. Ja, und ich selbst werde aus meinem klassischen Nischen Gebiet, im Thema Storytelling, im Grunde genommen wieder einige meiner besten Geschichten präsentieren. Darum geht es beim Fresh Content Kongress am 19. Mai im Kongress Graz. Du kannst live mit dabei sein, entweder im Kongress Graz oder aber auch per Livestream. Du findest den Link dazu ganz einfach in den Shownotes oder aber du gehst einfach rein und gibst einfach in den Google-Suchschlitz Fresh Content Kongress ein und es ist ohnehin der einzige, der sich so nennt. Würde mich freuen, dich am 19. Mai persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun geht's weiter im Podcast. Und wenn du jetzt sagst, also beispielsweise Instagram, ne, das ist der Top-Kanal jetzt einmal in Marokko, wie viele verschiedene Instagram-Accounts bzw. Länder-Accounts betreibt ihr in dieser Weise? Gibt es nur einen internationalen oder gibt's, wie muss ich mir das vorstellen?
Es gibt einen internationalen, der de facto, wie gesagt, ein marokkanisches Kommunikationsoutlet ist. Was wir schon machen, ist, je nach Social Media Kanal und dort, wo auch möglich ist, wir versuchen hier und da auch verschiedene Messages oder halt verschiedene Länderdarstellungen zu machen. Aber allgemein, wir kommunizieren sehr stark natürlich über die Macht unserer Bilder. Anima ist ein wundervolles visuelles Kunstwerk und wir haben unendlich viel Bild- und Videomaterial und das ist natürlich grenzübergreifend.
Das heißt, ihr arbeitet klarerweise vorwiegend mit Bildern, mit Videos. Instagram ist ja der Kanal, klarerweise für die visuelle Wahrnehmung ja auch.
Ganz genau und letztlich dann, was aber schon stimmt, wir haben, nachdem das für uns klar der stärkste Kanal ist, um auch neue marokkanische Fans und Interessenten in der jüngeren Demografie zu akquirieren, ist bei allen unseren Hashtag oder Markierungs-, also Tags, immer eigentlich kompletter Fokus auf Marokko. Ja. Aber auch hier, also Entschuldigung, wenn ich das ganz kurz noch sagen darf, weil Marokko hatte nicht nur Social Media. Es gibt natürlich ganz stark Fernsehen. Print ist dort nicht so entscheidungsrelevant wie TV. Und auch hier versuchen wir zum Beispiel ganz klar für eine breite Abdeckung zu schauen. Kriegen wir TV hin? Wenn wir TV hinkriegen, dann wird das schön garniert mit einer umfassenden Kampagne. Und so kriegen wir einige Wellen zusammen, die sehr, sehr stark darauf aufhängen, ob wir als eine junge Marke verstärken können. Das heißt, Fokus in allen bezahlten Maßnahmen Digital, rundherum quasi immer Aufhänger suchen und neuen Aufhänger anbieten.
Wir machen jetzt gerade das Interview, es ist Montag am Abend und gestern, hast du gesagt, war in ORF 2 oder in ORF 3 gerade eine Dokumentation auch über Anima. Wie stark merkt ihr so etwas, wenn jetzt hier in Österreich etwas im Fernsehen läuft? Weil es wird doch nicht jeder gleich einmal hergehen und ein Ticket kaufen jetzt mal, nicht? Also für Anima, weil er natürlich vorher mal schauen muss, okay, gibt es einen Flug, gibt es ein Pauschalangebot, wie und was? Wie merkt ihr das?
Tatsächlich merken wir, es gibt umgehende Kontaktaufnahme von jedes Mal bei jeder Ausstrahlung von den Zusehern. Also es gibt E-Mails, es gibt Kontaktaufnahme über unsere Social Media Kanäle. Die fragen an. Also du sprichst gerade an, ich habe eine E-Mail beantwortet von jemandem, der wissen wollte, wie kommt man denn am besten jetzt nach Marokko, weil das möchte ich unbedingt sehen. Wir spüren das schon sehr. Also wir spüren jedes Mal, wenn Anima in den Medien fällt, im deutschsprachigen Raum vor allem, oder auch, wie gesagt, in Marokko, hat das immer einen riesigen Impact. Das ist auch die Macht der Bilder natürlich. Also man sieht, wie Anima aussieht, man sieht das in Dokumentationsaufnahmen, in Berichten und das hat schon eine sehr starke Wirkung auch.
Wie merkt man das oder wie wichtig ist es denn, so in internationalen Rankings, Verzeichnissen und dergleichen drinnen zu sein? Nicht nur jetzt von Backlinks, klarerweise in der digitalen Welt, aber wie sehr schauen denn Leute wirklich darauf, nicht, wie Rankings sind, wie Bewertungen sind? Wie nehmt ihr das wahr?
Also ich habe da eine Logik entdeckt, die mich sehr an meine Zeit in der Musikbranche erinnert hat. Früher. Das gilt heute noch genauso in Zeiten des Streamings, aber ich nehme jetzt ein Beispiel, das waren MP3s, die über iTunes gekauft wurden. War immer klar, was in den Top 10 der iTunes-Charts drin ist, strahlt runter. Es wird bei Podcasts nicht anders sein, auf Spotify, wenn du in den Top 10 bist, Menschen hören Charts. Das ist klassisch und hat sich auch in Zeiten des Streamings nicht verändert. Und genauso wie sich Charts in Podcasts, in Musik und dergleichen auswirken, ist das natürlich auch, wenn man eine Reise plant. Wenn wir auf TripAdvisor eben gelistet sind in den Top 3, Top 4, wie es aktuell der Fall ist, dann spüren wir das sofort. Dann spüren wir das umgehend. Da natürlich ist sehr, sehr wichtig, dass wir unser Qualitätsversprechen auch einhalten. Denn wenn ich mir meine Reiseplanung zusammenstelle und mir die 10 Sachen anschaue, dann werde ich mir die nehmen, wo wie bei uns 93% einfach positiv sind oder hervorragend gar in unserem Fall. Das heißt, Da stellt ja auch unser Wertversprechen auf die Probe. Und ich kann stolz sagen, dass wir es erfüllen können. Gleiches gilt natürlich auch für Facebook-Bewertungen oder Google-Bewertungen. Also auch hier, Reputation Management ist bei uns ein ganz, ganz großes Thema, weil natürlich google ich Annehmer von André Heller und ich sehe, das Ding hat, wie aktuell jetzt, ich glaube 4,3 oder 4,5 von 5 Sternen, dann ist das ein Qualitätsversprechen. Und dann wähle ich das natürlich eher für meine paar sparsam übers Jahr angehäuften oder angesammelten freien Tage, die ich habe und die ich optimal nutzen möchte. Das heißt, ja, ganz, ganz wichtig, Rankings essentiell für uns und in diesen Rankings müssen wir brillieren. Das ist ganz klar, weil das die Kaufentscheidung massiv beeinflusst oder die Freizeitgestaltungsentscheidung.
Jetzt öffnen rundherum die internationalen Tourismusmärkte denn auch wieder. Wie ist denn aktuell die Situation in Marokko? Gibt es da noch irgendwelche Beschränkungen? Wie schaut im Moment das Angebot aus, die Nachfrage? Wie entwickelt sich oder wie ist so deine Aussicht für die nächsten Monate?
Meine Aussicht ist tatsächlich eine sehr positive. Das sage ich, weil Marokko jetzt bis Anfang Februar wieder im Zuge des Beginns der Omikron-Welle beschlossen hat, die Grenzen zu schließen für Touristen. Und die sind nun seit Stand heute, ich denke, seit etwas mehr als einem Monat wieder offen. Wir haben umgehend, beeindruckend, was für eine Geschwindigkeit es passiert ist, umgehend signifikante Ansprünge in den Touristenzahlen oder halt leicht gesagt, wenn die Grenzen zu waren, aber halt spürbare Zuwächse an Touristen gemerkt. Und das ist ein Trend, der sich de facto seit einem Monat kontinuierlich steigert. Das heißt, ich habe das Gefühl, die Menschen sind nach 2 Jahren Pandemie so dermaßen ausgehungert, einmal die Ferne zu sehen, dass sie sich sehr schnell schon im Februar entschieden haben, Ferien oder auch verlängerte Wochenenden in Marrakesch zu verbringen. Und diese Daten, die ich subjektiv so wahrnehme, nimmt auch der Sektor in Marokko so wahr. Und wenn man natürlich auch den Forecasts im Research Folge leistet oder halt sieht, was drin steht, dann merkt man, für die Researcher in dem Segment ist das Wachstum jetzt, also wenn nicht jetzt die sagenumwobene Ultramutantin durchkommt und die Märkte wieder schließen, ab jetzt wieder da. Also wir gehen aus von einem kontinuierlichen Wachstum, das vielleicht im Sommer eine kurze Delle erleidet, weil die Region ist heiß und die Menschen fahren dann vielleicht woanders hin, beziehungsweise haben sie ihre Sommerurlaube vielleicht schon seit langer Zeit geplant. Aber bis darauf hinaus glauben wir im September, Oktober wieder ein sehr, sehr rasches Wachstum im Tourismus zu sehen. Wir hoffen auf weitere Direktflüge ab Österreich. Das ist im Moment etwas schwierig. Aber im Grunde zeichnet sich ab, auch, dass allein die Menge der geplanten Flugverbindungen ins nächste Jahr am Marrakesch-Flughafen schon innerhalb der nächsten 6 bis 8 Monate nicht mehr signifikant dem Aufkommen vor der Pandemie ist oder hinterliegen wird. Also die Statistiken sagen, ich habe es jetzt sehr kompliziert ausgedrückt, es wird spätestens ab dem kommenden Jahr genauso viel Gästeaufkommen in Marrakesch geben wie vor der Pandemie. Und das stimmt uns sehr zuversichtlich.
Reden wir vielleicht noch kurz über ein anderes Thema und Corona vielleicht auch, weil in Österreich gab es ja speziell für den Tourismus ein sehr großes soziales Netz mitunter mit Kurzarbeit, nicht, aber auch für die Unternehmen, Umsatzersatz und dergleichen. Wie muss ich mir das eigentlich in Marokko vorstellen? Ich würde jetzt einmal meinen, da wird es nicht viel gegeben haben, oder wie sieht das dort aus?
Es ist schon so, dass die marokkanische Regierung auch reagiert hat. Es gab eine Reihe von Maßnahmen über die letzten 2 Jahre für den Tourismussektor, für verschiedene Akteure, also von Hotels bis hin zu den Tourismusführern, Touristenguides, bis hin zu den Transportunternehmen. Gab es schon einige Hilfestellungen und Förderungen. Ja. Bemerkenswert empfand ich in dem Kontext zum Beispiel die Lösung, dass für mehrere Monate die Sozialversicherung einen Teil der Gehälter übernommen hat. Also es gab zum Beispiel für viele Unternehmen keine direkte Subvention, aber insofern eine indirekte, weil sie natürlich sich Gehälter gespart haben. Spannende Maßnahme, die wir natürlich interessiert beobachtet haben. Jetzt gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die das Land initiiert hat. Ich glaube, aktuell ausgeschrieben ist eine Förderung für Modernisierung im Tourismus. Also da will Marokko auch ganz gezielt in den Bereich Digitalisierung und Sustainability investieren. Also auch ganz gezielt Hotels und Tourismusattraktionen darin fördern. Und dann gab es noch, wie bei uns auch, so staatlich besicherte Kredite. Also so die Banken haben dann Tourismusbetreibern, die in eine schwere Schieflage gekommen sind, auch mit Krediten und Zahlungsmoratorien geholfen.
Was sind jetzt so bei euch die anstehenden nächsten Projekte vielleicht auch? Wenn ich höre, dass es vielleicht Förderungen gibt für Nachhaltigkeit, dann denke ich ja mal nicht ein Ein Garten wird ja wahrscheinlich ein sehr nachhaltiges Projekt ja auch mitunter sein. Gibt es da etwas, was irgendwie auf der Agenda steht für die nächsten Monate und Jahre? Denn wie weit soll das Ganze noch wachsen von 3,5 Hektar? Was sind da, wenn die Leute wieder zurückkommen in einem Jahr und in einem Jahr wieder genauso viele Touristen da sind wie vorher? Und ich glaube, Marokko und Marrakesch war doch einer der Touristen-Hotspots davor, denn auch nicht mit Wachstumsraten, denn auch wohin geht euer Weg?
Also unser Weg, und das ist das Schöne, wirkt, als wären wir noch lange nicht dort an dessen Ende angelangt. Also was steht an? Punkt eins, das Ökologische. Wir haben ein sehr, sehr, sehr großes Bewusstsein, was wir tun, was wir machen dürfen, sage ich regelrecht, in diesem Land. Also das ist schon toll. Wir sind dorthin gekommen und wurden mit offenen Armen aufgenommen, beziehungsweise die Menschen davor, die es gemacht haben. Wir glauben, dass diese Verantwortung auch heißt, dass wir mit den Ressourcen, die dort sind, verantwortungsvoll umgehen müssen. Also dieses Willkommen heißt, auch wir müssen beweisen, dass wir effizient mit Wasser arbeiten. Das heißt, wir suchen dauernd Optimierungslösungen für Wasser. Aktuell werden zum Beispiel neue Bewässerungsanlagen, die noch mehr Wasser sparen sollen, finanziert oder halt eingesetzt. Wir denken nach, wie können wir Solarenergie in der Region natürlich besser nutzen. Wir bereiten Wasser auf. Wir haben auch in dem Dorf, in dem wir beheimatet sind, unterstützen wir einen Verein, der eine Schule betreibt mit Projekten für Frauen und Kinder, aber auch eine Wasserpumpe mit Wasseranbindung fürs ganze Dorf gebaut hat. Also das unterstützen wir auch massiv, auch mit Mitteln ganz konkret. Wir werden wachsen. Anima wächst immer, und zwar auf unserer eigenen Fläche. Ja, wir haben noch so einige Projekte. Ich kann auch nicht einmal alle verraten. Ich möchte mal sagen, vielleicht noch in den nächsten Wochen und Monaten einfach uns beobachten. Es kommt noch was.
Wir werden auf jeden Fall mal die Website in den Shownotes reinpacken, sodass ihr ganz einfach jetzt einmal dort hinschauen könnt, was sich denn in den nächsten Wochen und Monaten noch tut dort. Ja, bei mir persönlich steht Marrakesch schon lange auf der Reiseliste. Ich hatte das auch schon mal fix gebucht, musste dann leider stornieren. Leider gibt es im Moment noch nicht die Direktflüge jetzt ab Österreich. Ich warte sehr gespannt darauf und hoffe, dass es vielleicht im Herbst wieder soweit ist, sodass ich vielleicht im November, Anfang Dezember da mal hinfliegen kann. Spätestens aber ansonsten im nächsten Jahr. Emanuel, wir müssen auch noch über ein anderes Projekt reden, weil du bist nicht nur Geschäftsführer von Anima, sondern du bist auch Start-up-Unternehmer. Du hast, glaube ich, mit einem Freund zusammen eine Plattform gegründet, die nennt sich Berigy. Was verbirgt sich da dahinter?
Ja, ich freue mich, dass du das noch erwähnst, weil das ist ein Herzensprojekt von mir und das hat seine Ursprünge noch vor meiner Tätigkeit in Anima genommen. Prinzipiell sei nur gesagt, der Non-Profit-Sektor, also Vereine, die humanitäre Hilfe leisten, ist ein sehr, sehr analoger. Mehr als die Hälfte dieser Organisationen, und wir reden hier von den Big Names, die jeder kennt, bis hin zu den kleinen, mehr als die Hälfte der Organisationen sagt, sie setzen nur 5% ihrer Umsätze digital um. Da läuten bei mir als jemanden, der sich in einer digitalen Welt dauernd umringt fühlt von Metaverse und von Instant Messaging und dergleichen, da hat man mir die Alarmglocken. Deswegen haben wir uns überlegt, wie kann man Targeting in der Fundraising-Kampagnenplanung effizienter machen. Und wir entwickeln ein Tool, das helfen wird, auf Basis von Affinitäten Custom Audiences für den Fundraising-Sektor oder für den Fundraising-Bereich in diesem dritten Sektor bereitzustellen. Anders gesagt, wenn die Erde bebt in, ich sage jetzt mal, Kroatien, wie das vor anderthalb Jahren der Fall war, dann empfindet unsere KI die User im Netz, die darüber sprechen, die was teilen, die sich in irgendeiner Form von dem Thema berührt gezeigt haben, durch Meinungsäußerung und dergleichen. Und damit kommt man dann auf eine sehr spitze, sehr fokussierte Targeting-Strategie, die helfen soll, diesen Sektor ein bisschen einen Anschub zu geben.
Was sehr, sehr wichtig wäre, ne? Also wenn ich das richtig gelesen habe, ist es so, dass, glaube ich, in Europa der Markt von Spenden irgendwo 90 Milliarden Euro oder was schwer ist, nicht? Und der Großteil davon kommt aber von der Generation 65 plus, oder?
Exakt. Du sagst es genau, bringst du einen Punkt. Die Demografien sind im deutschsprachigen Raum ganz, ganz stark auf 65 plus unterwegs. Das Hauptbezahlmittel ist der Erlagschein. Du kennst das sicherlich. Gegen Weihnachten bekommst du zahllose Kugelschreiber, Stofftiere, Kalender und dergleichen mit einem Erlagschein mitgeliefert. Das sind natürlich auch sehr kostenintensive Vorgänge. Also so eine Kampagne von A bis Z dauert lang in der Konzeption, ist nie zu 100% treffsicher, weil was ist, wenn sich die Stimmung wälzt? Ich meine, es kann schnell ein Thema abgelöst sein und manchmal bleibt dir nur das Bauchgefühl. Und da gibt es Fundraiser, die sind virtuos im Bauchgefühl. Ich persönlich will auch niemanden da auf die Füße treten und sagen, jetzt kommt die KI und nimmt das Bauchgefühl weg. Das Einzige, was wir wollen, ist, wir entwickeln einen Algorithmus, der dir hilft, direkt Menschen anzusprechen, die ein klares Interesse gezeigt haben. Und damit glauben wir, dass wir jüngere Demografien effizienter erreichen. Und damit glauben wir auch, dass wir für den gesamten Sektor nachhaltig auch kosteneffizienter gestalten können.
Ist das Tool schon im Einsatz oder ist es noch in der Entwicklung, Beta-Phase? Wo steht's?
Das Tool ist in der Entwicklung. Proof of Concept und sehr, sehr spannende Entwicklungsschritte sind abgeschlossen. Wir gehen von einem Markteintritt im Herbst aus.
Das heißt, ihr tretet dann an große Organisationen heran, an Non-Profit-Organisationen und versucht es dort zu lancieren, einzusetzen, zu testen mitunter.
Das machen wir tatsächlich jetzt schon. Also wir haben während der Entwicklung sehr intensiv Rücksprache gehalten mit namhaften Organisationen und zwar verschiedenster Größen. Also wohlbekannte Namen haben sich bereit erklärt, weil sie das Thema als ähnlich dringend ansehen wie wir, mit uns frühe Versionen durchzutesten. Also wir haben mit ihnen Funktionalitäten durchgetestet. Wir haben visuelle Designs auf Usability mit ihnen abgetestet, weil wir wollten nicht etwas am Markt vorbei entwickeln. Wir wollten etwas machen, das von Anfang an mit den Akteuren entwickelt ist, damit wir wissen, was brauchen die im Alltag. Weil ich bin vielleicht ein Marketer, ich bin vielleicht ein Manager, aber ich bin natürlich keiner, der sich tagtäglich damit beschäftigt, Menschen zu überzeugen, zu spenden. Das heißt, wir wollten wissen, wie gehen die Workflows dieser Menschen und wie können wir die am besten ergänzen und nicht das 40. Tool erfinden, wo sie sich denken, was mache ich jetzt damit und das vergessen. Also wir wollten etwas für den täglichen Einsatz schaffen, das einfach wirklich einen Vorteil bei ihrer Nutzung bietet.
Wird man davon irgendetwas merken dort oder wird das vollständig integriert sein in deren Lösungen? Gibt es irgendwo dann so ein Powered by Barrigy oder so, damit ich das vielleicht wahrnehmen kann, damit es mir vielleicht irgendwo mal auffällt? Wie ist das?
Also nein, wir sind komplett B2B, wenn man so will, weiß nicht, was das Pendant zu B2B im Non-Profit-Sektor ist, aber tatsächlich nein, wir wollen nicht in Erscheinung treten. Wir sind ja auch keine Marke, die das Vertrauen genießt, wie es die großen Marken tun, die großen Marken in dem Sektor. Wir sind auch keine spendensammelnde Firma. Also wir wickeln auch keine Zahlungen ab. Wir sehen uns als eine Art humanitärer Datendienstleister.
Und am Ende des Tages, ihr wickelt keine Zahlungen ab, das heißt, ihr bekommt auch kein Fee von denen, sondern...
Wir kriegen keine Kickbacks von Spenden oder dergleichen. Wir sind eigentlich eine SaaS, wie es so schön heißt, das Software-as-a-Service-Modell, wo die Fundraiser sich mit ihren persönlichen Accounts einloggen, sich die Audiences holen und einfach für die Nutzung des Tools, da gibt es auch einige Widgets zur Intelligence dabei, zur Frage, wie schaut die Situation dort aus, welche Medien werden geteilt, es gibt so ein paar Predictive-Funktionen drinnen. Dafür zahlt man eine Fee, aber wir bekommen keinen Cent an Spenden.
Wenn man das anhört, du warst vor einer internationalen Musikbranche zu Hause, nicht, wo eine Menge Geld zu Hause ist, mitunter ja auch. Und wenn ich das auch raushöre, bist du jetzt bei deinen Herzensangelegenheiten angekommen, bei Anima nicht, und bei Barrigy, wo es mehr um das Herz geht. Bist du da, fühlst du dich jetzt da mehr zu Hause als wie in einem großen internationalen Konzern?
Ich kann nur sagen, ich liebe das, was ich aktuell tue, weil ich mache Sachen, die sind spannend, sind begeisternd, die mich jeden Tag vor neuen Herausforderungen stellen. Was der Konzern, das war eine unfassbar spannende Zeit, das war eine tolle Schule auch. Es war ja auch so, dass es hatte schon auch Hand und Fuß, was solche Multis machen. Das heißt, man kann da schon wirklich einiges mitnehmen. Man kann aber auch die Defizite, die es dort gibt, mitnehmen und versuchen, daraus zu lernen und uns umzusetzen. Das heißt, ich für mich ist das kein besser oder schlechter. Für mich ist das eine wunderbare Entwicklung, über die ich mich sehr, sehr freue. Und ich habe das schöne Glück, mich jeden Tag um zwei ganz, ganz aufregende Tätigkeitsgebiete zu kümmern, die mich jeden Tag überraschen können.
Das war schon sehr, sehr spannend. Herzlichen Dank, lieber Manuel, für die spannenden und interessanten Antworten, die dazu auch. Ne? Zu beiden Projekten findet ihr die Links dazu einfach in den Shownotes auch. Zum Abschluss zum Interview gibt es so wie immer noch so zwei, drei persönliche Fragen zu deiner digitalen Welt mitunter denn auch. Was sind denn so deine Lieblings-Apps auf deinem Handy? Man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Lieblings-Apps und meistgenutzten Apps.
Da das ist richtig,
ja. Unterschied dabei. Was sind so deine Lieblings-Apps?
Also ich muss sagen, ich bin von zwei Sachen ein echter Junkie. Und das sind News und Musik. Das heißt, ich bin ein massiver Nutzer von entweder tatsächlich Nachrichten-Apps oder Social Media Apps, wo ich mir aussuchen kann, was ich lese. In dem Fall Twitter, weil das natürlich ein wunderbarer Kanal für sehr kuratiertes Lesen von Nachrichten ist. Und bei der Musik variiert es, je nachdem, wie mein Netzempfang ist, zwischen Spotify und Tidal, weil ich wirklich gern qualitativ hochwertig auch unterwegs Musik höre.
Du hast vorhin gerade gesagt, Marokko ist ein sehr digitales Land. Das Handy, das Mobile ist allgegenwärtig, denn wann warst du das letzte Mal 3 Tage offline wirklich?
Das ist eine exzellente Frage, die kann ich dir ad hoc gar nicht beantworten. 3 Tage offline. Ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass ich das seitdem es Smartphones gibt, so wirklich geschafft hätte. So traurig es klingt, aber eins schaffe ich zu vermeiden. Das ist dieses Endless Scrolling. Ja? Also ich schaffe es mittlerweile, und das ist eine großer Lernfortschritt, meine Apps, mein Handy fokussiert zu verwenden und nicht, wenn das hier einmal auf Leerlauf ist, was ja mal passieren darf und muss, dann einfach mich durch die Feeds zu scrollen. Ich kann's
da kann ich selber noch vielleicht ein bisschen was lernen. Ne? Da sollte ich vielleicht selber noch mal drauf achten. Manchmal besser. Wo findet man dich eher? Beim Online-Shopping oder im Shopping-Center?
Definitiv im Online-Shopping. Ich bin ein großer Freund von allem, was physisch ist. Ich liebe Vinyl und ich liebe Objekte und ich liebe Kunstwerke, aber ich liebe es keinesfalls in so Nichtorten, also ich bin so Nichtorte wie Shopping Center. Das ist für mich so Orte, da ist mein Aufenthalt, da fühle ich mich so, ja, das ist so, als würde ich da nicht sein sollen. Das ist, für mich ist das kein Ort, wo ich Entspannung finde, sondern es ist eher gehetzt. Aber du kannst dir vorstellen, als jemand, der einen Garten leiten darf, ist es das krasseste Gegenstück zu dem, was ich am liebsten im Alltag mache. Also definitiv online, vielleicht noch in einem Plattenladen sonst.
Wie, jetzt eine kurze Zwischenfrage noch, aber wie funktioniert Online-Shopping in Marokko? Wie funktioniert dort die Paketzustellung?
Wie bei uns, es gibt dort eigentlich eigene lokale Services, die dort recht dominant sind. Aber Marokko ist im Bereich Zustellung nicht da, wo wir sind. Also auch was eigentlich sehr schön ist, ehrlich gesagt, dass die Menschen dort sehr, sehr viel mehr im direkten Kontakt machen, sehr, sehr viel mehr untereinander ausmachen. Das hat auch sehr viel zu tun, dass das Preis etwas sehr Flexibles sein kann. Und das ist was sehr, sehr Schönes.
Lieber Manuel, herzlichen Dank für deine Zeit, herzlichen Dank für das tolle Interview. Ich komme auch gerne auf das zurück, was du ursprünglich einmal angeboten hast bei einem anderen Vortrag. Nicht einfach einmal bei dir melden, du machst dann auch eine persönliche Führung. Ich werde mit Sicherheit demnächst einmal in Marokko, in Marrakesch bei Anima auftauchen und bin schon sehr, sehr gespannt darauf. Herzlichen Dank für deine Zeit.
Ich freue mich sehr, wenn du vorbeischaust werde dich nach bestem Wissen und Gewissen durch die engen Gassen nach Marrakesch führen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir großen Spaß gemacht und auf bald, hoffe ich.
Ich hoffe auch auf bald. Liebe Hörer, das war eine weitere Ausgabe von Think Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder mit einem weiteren sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann. We'll be right back.